SRF 2 Kultur.
Marlene Dietrich Platz in Berlin. In einem großen Schaufenster hängt ein Plakat mit dem Titel »Es ist spät, aber nicht zu spät«. Darunter das Bild des Tores des Vernichtungslagers Auschwitz-Birkenau. Das Plakat hängt derzeit an 2000 Orten in Berlin, Köln und Hamburg. Bis zu 25.000 Euro werden geboten für wertvolle Informationen, die dazu helfen, die letzten Nazi-Massenmörder, die noch frei sind, vor Gericht zu bringen. Die Plakataktion hat in Deutschland eine Kontroverse ausgelöst. Aus Berlin berichtet Igal Avidan.
Hinter der Plakataktion steht der Nazi-Jäger der US-Organisation Simon Wiesenthal Center, Efraim Surov, der deren Büro in Jerusalem leitet. 68 Jahre nach der Befreiung von Auschwitz-Birkenau ist er optimistisch. Die Chancen, Wächter von Todeslagern und Mitglieder einer Einsatztruppe der SS zu bestrafen, seien seit 2011 besser als je zuvor.
Unsere Aktion ist eine Folge der Verurteilung dem Janjuks, die einen Wendepunkt bei der Verfolgung von NS-Verbrechen darstellte. Bis dahin erhob die Staatsanwaltschaft in Deutschland keine Anklage gegen Menschen, wenn sie kein konkretes Verbrechen an einer bestimmten Person nachweisen konnte. All das änderte sich, denn dem Janjuk wurde nicht wegen eines bestimmten Verbrechens verurteilt,
sondern weil er als Wachmann in einem Vernichtungslager Teil der Vernichtungsmaschinerie war, so das Gericht. Efraim Surov schätzt, dass er mit seiner Plakataktion noch etwa 60 Verbrecher aus der Nazizeit vor Gericht bringen könnte. Doch mit dieser Aktion erntete er auch Kritik. Der Münchner Historiker Michael Wolfson, dessen jüdische Familie vor den Nazis fliehen musste, kritisierte in einem Interview mit Deutschlandradio Kultur, die Plakate könnten sogar kontraproduktiv sein.
Das haben wir doch erlebt beim Demjanjuk-Prozess, wo sehr viele, und zwar keineswegs nur verbrannte Nationalsozialisten, alt und neu gesagt haben, dass man einen so todkranken, uralten Mann doch nicht sinnvollerweise vor Gericht bringen könnte. Das hat rein emotional eher Mitleid erweckt als Empörung über all die Schrecklichkeiten, die dieser Mann mit zu verantworten hatte.
Im Gerichtssaal saßen im Demjanjuk-Prozess allerdings auch Überlebende und ihre Nachfahren. Sie wurden mit viel Sympathie in den Medien empfangen. Die Kritik, dass er mit seiner Plakataktion nur Sympathie für die Täter erzeuge, statt Mitgefühl für ihre Opfer, lehnt Efraim Surov deshalb ab.
Ich nenne dies das Syndrom der falschen Sympathie. Man hat Mitgefühl mit den Menschen, die es nicht verdient haben. So ein Mensch ist kein armer Greis, denn als er jung und stark war, setzte er all seine Energie ein, um unschuldige Menschen zu ermorden. So muss man solche Leute sehen.
Rechtsanwalt Thomas Walter war als Staatsanwalt die treibende Kraft hinter der Verurteilung des Janjuks. Walter erinnert daran, dass in Deutschland Mord und Beihilfe zum Mord nicht verjähren. Er rechnet auch mit weiteren Prozessen gegen Nazitäter. Walter bezweifelt jedoch, dass die neue Plakataktion dabei hilfreich ist.
Ich glaube da nicht dran, denn diejenigen, die wirklich so etwas wissen und 20, 30, 40 Jahre geschwiegen haben, die werden durch die geringe Chance, 5.000 oder 10.000 Euro zu verdienen, jetzt nicht losmarschieren. Im Gegenteil, diejenigen, die das wissen, das sind diejenigen, die der Täterszene sehr, sehr nahe stehen. Die Möglichkeiten, die bestehen, solche Menschen noch zu finden, die schlummern in den Archiven und in den Akten. Und das ist, sage ich mal, harte Knochenarbeit, das rauszufinden.
Efraim Surov, der seit 33 Jahren Nazis jagt, will aber weitermachen. Für ihn ist die Suche nach Gerechtigkeit im Namen der Opfer Teil seiner jüdischen Identität.
Das Simon Wiesenthal Center hat eine Plakataktion in Deutschland gestartet, die zur Fahndung nach Nazi-Verbrechen aufruft und hat damit eine Kontroverse ausgelöst. Jennifer Kakshuri, losgelöst von dieser Plakataktion, wer war dieser Mann, der dem Wiesenthal-Center seinen Namen gegeben hat?
Simon Wiesenthal wurde in Österreich geboren. Er war ein jüdischer Architekt, Publizist und Schriftsteller und wurde während des Zweiten Weltkriegs interniert. Nach seiner Befreiung aus dem Konzentrationslager suchte er nach Tätern des nationalsozialistischen Regimes. Er verstand sich als Rechercheur, der jene zur Verantwortung ziehen wollte, die an der sogenannten Endlösung der Judenfrage mitgewirkt hatten. Simon Wiesenthal hielt auf der ganzen Welt Vorträge, um gegen das Vergessen des Holocaust anzukämpfen.
Und was sind die Ziele dieser Organisation?
Das Simon Wiesenthal Center ist nach eigenen Angaben eine Menschenrechtsorganisation, die sich mit Antisemitismus, Hass und Terrorismus befasst und zum Ziel hat, künftige Generationen über den Holocaust aufzuklären. Hauptsitz des Centers ist in den USA, nämlich in Los Angeles. Weitere Standorte gibt es in New York, Miami, Jerusalem, Paris und Buenos Aires. Das Center wurde in den 1970er Jahren gegründet. Wiesenthal selber war allerdings nur Namensgeber. An der Gründung der Organisation war er nicht beteiligt. SRF 2 Kultur, Jennifer Kakshuri am Mikrofon mit den Kulturnachrichten. Das Pen-Zentrum Deutschland setzt sich für Edward Snowden ein. Die Deutsche Schriftstellervereinigung fordert die Einstellung der Anklage, und zwar in Form eines Briefes an den US-amerikanischen Präsidenten Barack Obama. Snowdens Geheimdienstenthüllungen hätten eine dringend notwendige Debatte über die digitale Überwachung in demokratischen Staaten entfacht. Anstelle von Snowden müssten diejenigen angeklagt werden, die die globale Verletzung von Rechten angeordnet und durchgeführt hätten, fordert das Deutsche Pen-Zentrum. Die Süddeutsche Zeitung meldet heute, dass der private schriftliche Nachlass Wolfgang Wagners kürzlich dem Bayerischen Hauptstaatarchiv in München übergeben worden sei. Und zwar habe Wagners Tochter Katharina Wagner, die Bayreuther Festspielchefin, den Nachlass übergeben. Es handle sich vorwiegend um Briefwechsel und persönliche Aufzeichnungen. Historiker und Politiker forderten in den vergangenen Jahren, die Akten zur Familiengeschichte der Nachfahren des Bayreuther Festspielgründers Richard Wagner öffentlich zugänglich zu machen, um die Geschichte von Bayreuths Vergangenheit gerade vor und während des Nationalsozialismus vollständig aufzuarbeiten. Mit der Übergabe der Dokumente an das Hauptstaatsarchiv in München bleiben allerdings diese Dokumente bis 2020 unter Verschluss und somit fern von der Öffentlichkeit. To Russia with Love. Unter diesem Namen protestieren Musiker gegen politische Verfolgung in Russland. Und zwar mit einem Konzert in Berlin. Anlass ist der 7. Jahrestag der Ermordung der Journalistin Anna Politowskaja. Zur Aktion aufgerufen hatte der Geiger Gidon Kremer. Am Konzert To Russia with Love beteiligen sich unter anderem auch der Dirigent und Pianist Daniel Barenboim sowie die Pianistin Martha Agerich. Die Reporterin Anna Politowskaja war im Herbst 2006 vor ihrer Moskauer Wohnung erschossen worden. Sie hatte für eine regierungskritische Zeitschrift gearbeitet. Das Konzert To Russia with Love soll am 7. Oktober in Berlin stattfinden.
Walk Through British Art. So heißt die Ausstellung in der Tate Britain. Das traditionsreiche Museum in London zeigt seit neuestem die Bilder der Sammlung chronologisch, ähnlich einem Zeitstrahl einer Timeline von 1600 bis heute. Werke unbekannter, aber auch bekannter Kunstschaffenden sind dabei, Bilder von Holbein aus dem 16. Jahrhundert, sowie Werke von William Turner, Francis Bacon und Lucian Freud, sowie Exponate von Gegenwartskünstlern wie Damien Hirst. Die chronologische Hängung der Bilder steht in Kontrast zu Ausstellungen, die zum Beispiel thematisch gezeigt werden. Man zeigt hier in der Tate Britain also Kunst in einem neuen pädagogischen Kontext. Meine Kollegin Jennifer Kakshuri hat über die Ausstellung mit London-Korrespondent Walter Bonacker gesprochen.
Walter Bonacker, als Sie durch die Ausstellung gegangen sind, waren Sie fasziniert oder waren Sie gelangweilt? Was hat es mit Ihnen gemacht?
Es ist schon interessant, in einem sind zwei so große Wandelgänge, die wie ein Kreis sich dann treffen und dazwischen gibt es wieder kleinere Galerien und Kabinette, in die man sozusagen Abstecher von diesem Rundgang machen kann. Es kann ein bisschen irritierend sein, wenn auch Gegenwartskunst, also Audio- oder Videoinstallationen rüberschwappen in Räume aus dem 18. Jahrhundert, wo man dann das Ganze doch ein bisschen ruhiger hätte. Ja, es ist natürlich, man kommt von A nach B, hat den großen historischen Abriss, aber es schillert, es überlappt sich sehr viel und es sind Dinge auch leider, auch vielleicht, wenn es auch weniger bekannte Künstler sind, so aufgehängt, 3, 4 Reihen übereinander, dass man sie schwer sieht. Man will sehr viel zeigen und vielleicht ist es des Guten zu viel.
Diese Timeline führt einem durch die Geschichte der britischen Kunst. Was will das Museum mit dieser Art von Hängung?
Also die einzelnen Galerien und Kabinette, es sind 20 insgesamt, sind jeweils einem Zeitraum von 10 bis maximal 20 Jahren gewidmet. Und so ergibt sich hier, so hofft man zumindest, ein aufschlussreiches, objektives, neutrales Nebeneinander. Sozusagen ein Dialog unter den Zeitgenossen der Künstler und ein Dialog der Künstler mit ihrer Zeit. Also statt reiner Kunstgeschichte jetzt, Kunst als Reflexion auf die Epoche und die Gesellschaft. Vielleicht ganz kurz ein Beispiel. Da hängt ein Bild aus dem Jahr 1925 von Alfred Munnings. Den kennen sicher die allerwenigsten. Er war mal Präsident der Royal Academy of Arts. Dieses Bild zeigt die königliche Familie in der Kutsche auf dem Rückweg vom Pferderennen in Ascot. Ein relativ romantisches Motiv. Direkt gegenüber, im selben Raum, im selben Zeitraum, hängt ein kubistisches Quadrat, das aussieht wie ein braunes Packpapier im Rahmen. Zu sehen sind abstrakte, sich überlappende Quader in allen möglichen Farben. Das Bild stammt von Ben Nicholson, stammt aus dem Jahr 1924. Also dieser Kontrast, dieses direkte Nebeneinander soll Perspektiven eröffnen und vielleicht auch zum Nachdenken oder zum Nachfragen anregen.
Schafft diese Art Ausstellung wirklich einen Überblick, so wie sie sie im Titel verspricht?
Das Echo in der Presse zu dieser Neuhängung war überwiegend positiv, obwohl man doch auch Kritik angemeldet hat. Und ein Kritiker nannte dieses Nebeneinander jetzt die inszenierte Chaos-Theorie der visuellen Künste. Es wird einem also irgendwie suggeriert, alles sei relevant. Aber man kann natürlich nicht immer alles zeigen und insofern ist ja auch die Chronologie nur ein Ansatz unter vielen möglichen. Und auch wenn die Kuratoren hier weitgehend im Hintergrund bleiben oder scheinbar ganz in den Hintergrund treten, sind sie es natürlich, die die Auswahl treffen. Aber ich würde schon sagen, der Neuling oder Anfänger ist hier ziemlich überfordert, ohne in Anführungszeichen einen Fremdenführer, ohne kunstgeschichtliches Vorwissen wird dieser Spaziergang, wie ich meine, doch zur Tour de France, zu einer Gewalttour.
Meint Walter Bonacker über die Tate Britain und ihre Timeline bzw. chronologische Hängung ihrer Bilder.
Das Museum der unnützen Dinge.
Wir bewahren unzählige Dinge auf im Keller, auf dem Estrich, in der untersten Schublade des Schreibtischs, die wir eigentlich nicht mehr brauchen. Sie aber wegzuwerfen, bringen wir auch nicht übers Herz. Warum eigentlich nicht? Dieser Frage geht SRF 2 Kultur in einer Sommerserie nach. Und heute erzählt Musikredaktorin Lieslott Frey, weshalb sie einen alten Super 8 Projektor einfach nicht los wird.
Da steht er, kompakt, gewichtig, dunkelgrau. Mein Super-8-Projektor. Er ist leider kaputt. Ich kann mich nicht aufraffen, ihn zum Flicken zu bringen, zu so einem Super-8-Bastler, von denen es sicher einige gibt. Blöd eigentlich, denn das gute Stück, Marke Bauer, das habe ich von meinem Vater geerbt. Der hat sein Leben lang leidenschaftlich Filme gedreht, vorwiegend von der Familie. Meine beiden Schwestern und ich als Kinderstars – überall prächtig in Szene gesetzt, das könnte ich mir dann alles wieder anschauen. Denn neben dem Projektor stapeln sich auch die Filmspulen in Metallschachteln, alle fein säuberlich beschriftet, die warten auch auf Wiederbelebung. Wenn ich nur nicht so faul wäre. Aber jetzt beim Erzählen kommen Erinnerungen wieder hoch. Das leise Klicken beim Einspannen des Films, der surrende Ton, wenn er endlich läuft, und das zischende Geräusch am Schluss beim Zurückspulen. Und dann natürlich die Montagabende. Feste waren das. Da spannte mein Vater das Neueste aus dem Filmverleih ein. Slapstick mit Buster Keaton und Charlie Chaplin. Krimis, nicht für Kinderaugen gedacht. Jetzt steht er einfach rum, der gute alte Bauer, der Projektor der, und braucht Platz mit seinem Schutzwall aus aufgetürmten Spulen. Aber entsorgen kommt nicht in die Tüte. Ich bin fest überzeugt, dass er irgendwann sein glamouröses Comeback geben wird. Und bis dahin ist er halt mein Stück vom Kuchen der Nostalgie.
Etwas, was man als kulturlose Kulinarik betrachtete, steht heute im Fokus mehrerer Zeitungen, Jennifer Kakshuri.
Ja, der Burger. Und zwar nicht irgendein Hamburger aus Rinderfleisch, sondern ein Laborburger. Fleisch, das künstlich gezüchtet wurde. Im Tagesanzeiger steht zum Beispiel, dass man abwog, wie das Fleisch bezeichnet werden sollte. Cultured Beef oder Frankenburger war die Frage. Das, was man in der Schweiz wohl am ehesten unter Hackfleisch kennt und nun aus künstlichem Material entstanden ist, soll denn auch tatsächlich fleischähnlich geschmeckt haben. Dies sagte ein Forscher, der das Laborfleisch auf der Bühne eines Theaters in London vor Publikum probierte. Der Artikel des Tagesanzeigers beschreibt nicht nur das Degustationsspektakel um das Stück künstlichen Fleischs, sondern erklärt auch, wie aus dem Muskelgewebe Stammzellen eines Rinds isoliert werden und dann in einer Nährlösung heranwachsen. Aus den Stammzellen entstünden dann Muskelzellen und daraus dann Muskelgewebe. Die heranwachsenden Fleischstücke würden dann als Kügelchen eingefroren und später aufgetaut und zu Hackfleisch verarbeitet. Eine Fleischmahlzeit also, für die kein Tier sterben musste. Was Vegetarier dazu sagen, darüber habe ich noch nichts gelesen.
Ja, und im Feuilleton der Neuen Zürcher Zeitung ist die Wirtschaftskrise in Spanien ein Thema.
Ja, und trotz und sogar durch die Wirtschaftskrise eine positive Nachricht aus der Region, denn die Krise habe in Spanien zu einem regelrechten Boom der Bibliotheken geführt. Grund dafür sei primär, dass Leute in Spanien, die ihre Fixkosten reduzieren müssen, in Bibliotheken das Internet sowie Zeitungen gratis nutzen. Aber es würden auch sehr viel mehr Bücher als früher ausgeliehen, Romane, aber ebenso Schulmaterial. Die Bibliotheken seien zudem auch Begegnungsort oder werden immer mehr zu Begegnungsorten, wo laut NZZ Jobsuchende auf Studenten sowie auf Familien mit Kindern treffen. Die Zahl der Nutzer öffentlicher Bibliotheken habe sich in den letzten 4 Jahren in Andalusien verdoppelt. Trotz dieses Booms müssten jedoch immer mehr Bibliotheken aus Geldmangel ihr Angebot einschränken, aber als Alternative entstünden sogenannte Volksbibliotheken, die durch Bücherspenden bestückt würden. Der spanische Verlegerverband schätzt, dass etwa jeder dritte Spanier im vergangenen Jahr eine solche Volksbibliothek genutzt habe.
Nachzulesen in der NZZ. Äpfel und Birnen. Diese Früchte hat der katholische Pfarrer Corbinian Aigner so geliebt, dass er sie bis zu seinem Tod 1966 alle gemalt hat. 649 Äpfel und 289 Birnen. Sein Gesamtwerk ist nun zum ersten Mal in einem prächtigen Buch vereint. Karin Salm.
Ihr sei mehr Pomologe als Pfarrer und vernachlässige die seelsorgerische Tätigkeit. Diese Kritik muss sich der katholische Pfarrer Corbinian Aigner immer wieder anhören. Denn seine ganze Liebe und Aufmerksamkeit gilt tatsächlich den Äpfeln und Birnen. Mit feinem Bleistiftstrich skizziert der Bauersohn die Früchte auf immer gleich großen kartonartigen Papierstücken. Mit Wasserfarbe und Farbstiften malt er alle Apfel- und Birnensorten, die ihm in die Hände kommen. Auf jedem Blatt platziert er 2 Früchte, damit man sie von oben und von unten sieht, damit Form, Stiel, Kelchblätter gut erkennbar sind. Jedes Blatt versieht er mit einer Nummer. Geradezu wissenschaftlich ist das. Aber Angaben zum Ertrag, zum Geschmack oder zur Lagerfähigkeit fehlen. Der katholische Pfarrer aus Bayern, Corbinian Aigner, ist offenbar an der Frucht als Objekt interessiert, am Apfel, diesem Symbol der Fruchtbarkeit und diesem Anfang des Sündenfalls. Je länger der Pfarrer zeichnet und malt, desto geübter wird er. Rund, spitz, fleckig, glänzend, gestreift, blass, knallig rot sind seine Äpfel und Birnen. Es entsteht eine einzigartige Sammlung, ein prächtiges Panorama, das er nach seinem Tod 1966 der Technischen Universität München vermacht. Aber natürlich haben die 649 Äpfel und 289 Birnen einen Namen. Andere, Kinder, Freunde und die Haushälterin haben sie auf der Rückseite der Blätter notiert.
Weißer Astrachan, englischer Scharlach-Pepping, marmorierter Sommer-Pepping, kleiner Fleiner, virginischer Rosenapfel, schmelzende von Thiriot, Nordhäuser Winterforellen.
So liebevoll eigener gemalt hat.
Runde Mundnetzbirne.
So poetisch klingen die Namen.
Grauer Kurztitel. Bunzels Wachsrennette. Roter Margaritenapfel. Sibirischer Rosenapfel. KZ3.
KZ3. In der Tat, so heißt der Apfel mit der Nummer 600. Denn Korbinian Aigner wird 1941 ins KZ Dachau gesteckt. Zwar ist Aigner kein eigentlicher Widerstandskämpfer, aber er weigert sich, die Glocken für den Führer läuten zu lassen. Und er sagt öffentlich, dass das Attentat auf Hitler eigentlich keine Sünde sei, weil so vielleicht 1 Million Menschen gerettet worden wären. Im KZ Dachau züchtet Korbinian Aigner Äpfel. KZ 1 und KZ 4 taugen nichts. KZ 3 aber wird nach dem Krieg als sehr guter Tafelapfel geschätzt. Fein, saftig und gewürzt im Geschmack. Nach Korbinian Aigners Tod 1966 wird KZ 3 umgetauft und heißt heute Korbinian-Apfel. An der letzten Dokumenta in Kassel wurde Korbinian Aigners pomologische Sammlung erstmals einem breiten Publikum bekannt. Denn Aigners Sammlung wurde als Kunst verstanden, als Konzeptkunst. Damals kam der Schriftstellerin und Buchgestalterin Judith Schalanski Idee, aus dieser wunderbaren Sammlung ein Buch zu machen. Wunderbar ist dieses Buch nun geraten. Ein schwerer Foliant mit rostrotem Leinenrücken, mit einem kurzen, klugen Text, der Parallelen sieht zwischen Aigner und dem Zöllner Henri Rousseau, der auch als Autodidakt gemalt hat. Oder zu Franz von Assisi, der für Vögel kleinen, großen, bunten, schwarzen gepredigt hat. So wie Aigner, der alle Äpfel gemalt hat. Die süßen, die saftigen, die schorfigen und die ungenießbaren. Ein Loblied auf die Vielfalt, die sich im Einfachen verbirgt.
Äpfel und Birnen von Korbinian Aigner ist in der Reihe Naturkunden erschienen, und zwar im Verlag Matthes und Seitz, Berlin.
100 Sekunden Wissen.
Der Mars, ein Planet, der die Menschheit schon immer fasziniert hat. Das grüne Marsmännchen dort wohnten, glaubte man vor gut 100 Jahren. Seit es die Technik möglich gemacht hat, weiß man es besser. Inzwischen schickt man Sonden und Satelliten zum Mars. Jetzt aktuell ist der Mars Rover Curiosity auf der Jagd nach Daten und Proben. Heute Dienstag, seit genau einem Jahr. 100 Sekunden Wissen von Daniel Theiss über die Marssonde Curiosity.
The UHF is good. Touchdown confirmed. We're safe on Mars.
Groß war der Jubel bei der NASA, als vor einem Jahr das Landungsmodul in einem spektakulären Anflug ein Fahrzeug auf der Oberfläche absetzte. Curiosity, zu Deutsch die Neugier, ist so groß wie ein Kleinwagen und vollgestopft mit Technik. Mit weltraumsicherer Technik. Die äußerst aufwendig gebaute, millionenteure Hightech-Maschine ist aber nicht einmal so leistungsfähig wie ein gängiges Smartphone. Der Grund sind die speziellen strahlungsresistenten Computerchips. Diese wurden extra dafür entwickelt. Die Rechenleistung leidet dabei aber enorm. Robust konstruieren geht eben auf Kosten der Leistung. Trotzdem, es reicht zum Herumfahren. Curiosity schickt von seinen Streifzügen hoch aufgelöste Bilder zur Erde. Diese zeigen uns das Marspanorama in bisher nie gesehener Schärfe. Die Landschaften auf den Bildern erinnern an Wüsten, wie wir sie von der Erde kennen. Curiosity ist aber vor allem auch ein fahrendes Labor mit diversen Geräten. Unter anderem mit einem Laser. Dieser wird auf einen Punkt von nicht einmal 1 Millimeter Durchmesser fokussiert. Dabei verdampft das Material und ein Spektrometer misst, woraus es besteht. Der Laser und das Spektrometer sind die wichtigsten Geräte, um herauszufinden, woraus der Planet Mars besteht. Die ganze Neugier hinter Curiosity gilt aber dem Leben auf dem Mars. Oder, genauer gesagt, Spuren von möglichem Leben. Gesucht werden Beweise dafür, dass vor mehreren Milliarden Jahren flüssiges Wasser existiert hat, welches ein frühes Leben auf dem Mars ermöglicht hätte. Und ziemlich klare Hinweise darauf hat Curiosity auch gefunden. Tonmineralien, abgeschliffene Steine, ausgetrocknete Flusstäler. Die Batterien von Curiosity reichen noch für sicher ein Jahr. Die großen Entdeckungen sind aber wahrscheinlich bereits schon gemacht worden.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.